Hi, Tabea. Du, ich befand mich jetzt in den letzten paar Wochen in einer Situation, die nicht immer nur ganz so easy war, to be honest. Und ich finde das Thema, ne, wie man damit umgeht, wie resilient man ist, wie man Resilienz vielleicht auch sich aneignen kann, super, super spannend und dachte, wir können darüber in unserer nächsten Podcast-Folge mal sprechen. Falls du darauf Lust hast, würde mich freuen.
Das ist Studium und Mental Health, der Podcast für Studierende mit mir, Tabea und Max.
Wir zwei quatschen in regelmäßigen Abständen über das Studium und die besonderen Lebensumstände, wie wir mit Herausforderungen umgegangen sind und was wir dabei gelernt haben.
Wir haben heute auch ein spannendes Thema, nämlich geht es um Resilienz, was man hier und da irgendwann mal aufgeschnappt hat, das Wort, aber vielleicht gar nicht so genau weiß, was es denn jetzt bedeutet. Und wir sprechen auch darüber, ist das angeboren, kann man das lernen, sind da alle Menschen gleich? Und ja, soll ich mal anfangen, einfach wieder mit einer Definition, so wie meistens?
Shoot, go for it.
Okay, und ich finde es immer gut, wenn man sich anguckt, woher das Wort kommt, dann kann man sich es auch besser merken. Und Resilienz kommt von Lateinisch resiliere, leider nicht Französisch. Also ich hoffe, ich habe es jetzt in Latein richtig ausgesprochen. Und das bedeutet zurückspringen oder abprallen. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Nämlich, wenn wir uns die Definition zum Beispiel von der American Psychological Association angucken, die definiert Resilienz als den Prozess und das Ergebnis einer erfolgreichen Anpassung an schwierige oder herausfordernde Lebenserfahrungen, insbesondere durch mentale, emotionale und verhaltensbezogene Flexibilität, sowie die Anpassung an äußere und innere Anforderungen. Und da gibt es dann auch ganz verschiedene Faktoren, die eben dazu beitragen, wie gut Menschen mit so Widrigkeiten umgehen. Und da kommt es auch darauf an, welche Verfügbarkeit und Qualität von Ressourcen sie haben und welche Bewältigungsstrategien. Und zum Thema Ressourcen haben wir dann später auch noch ein paar Punkte. Aber daher eben das Zurückspringen, also von schlechten Ereignissen sich wieder erholen. Oder unsere Französischlehrerin hat das mal so als Stehaufmännchen damals definiert, weil da hatten wir so eine Arbeit und ich habe dann über Resilienz was geschrieben und sie meinte, du hast es wunderschön geschrieben, war halt nur nicht das Thema. Aber egal, auf jeden Fall, so ist mir das auch in meiner Erinnerung geblieben und ich finde es
Sechs
jetzt ein ganz.
Sätzen. Sechs Sätzen. Thema verfehlt.
So in der Art, aber ich war so, ich will da jetzt meinen dramatischen Text hintreiben. Genau, also so kann man eben zusammenfassen, dass Resilienz eben ein Prozess ist, wie gut man sich an Widrigkeiten anpassen kann, zum Beispiel eben Traumata, Tragödien, Bedrohungen oder Stressquellen. Also da gehören zum Beispiel familiäre oder Beziehungsprobleme dazu, gesundheitliche Probleme, finanzielle Belastungen. Und was auch wichtig ist, Resilienz bedeutet jetzt nicht nur, sich von so schwierigen Erfahrungen wieder zu erholen, sondern dass es auch zu einem tiefergreifenden persönlichen Wachstum führen kann, wenn man eben durch dieses Hindernis, durch diese Widrigkeit durchgeht. Was, also war dir das so bekannt oder wie hast du immer Resilienz in Verbindung gebracht?
Ja, doch, definitiv. Also ich kann mich auch mit diesem Sinnbild des Abprallens ganz gut anfreunden. Ich kann mir vorstellen, dass es da innere und äußere Komponenten auch gibt, ne? Also dass man das vielleicht auch so ein bisschen in zwei teilen kann, beziehungsweise in manchen Situationen auch muss, ne? Wie fühlst du dich und wie wirkst du? Weil das finde ich auch bei dem Thema Resilienz nochmal sehr, sehr spannend. Aber doch definitiv holt mich ab.
Genau, also das stimmt auf jeden Fall mit den inneren und äußeren Faktoren und das hat eben auch viel mit den Ressourcen zu tun. Aber vielleicht auch für die Leute, die sich noch nicht so viel drunter vorstellen können, mal ein ganz kurzes Gedankenexperiment auch aufs Studium bezogen. Also stell dir vor, du stehst vor einer wichtigen Prüfung, die darüber entscheidet, was dein nächster Werdegang ist. Und du weißt, dass du halt schwierige Fragen beantworten werden musst und dass es komplexe Probleme gibt. Und jetzt ist die Frage, wie würdest du dich darauf vorbereiten, damit du sicher durch so einen schwierigen Moment durchkommst und damit du mit dieser Herausforderung umgehen kannst? Und es ist eher eine rhetorische Frage, aber du kannst gerne auch mal antworten. Also, was würdest du so machen? Du hast ja jetzt auch schon dein Studium abgeschlossen.
Tabea, das liegt ein paar Jahre zurück. kannst du es nochmal wiederholen? Sorry.
Also du würdest sicher wahrscheinlich vorbereiten, wenn du jetzt wüsstest, eine schwere Prüfung kommt.
Ja.
Genau. Und das heißt, du würdest vielleicht so Strategien an Land ziehen, wie mit Kommilitonen lernen, die auch schon so eine Prüfung geschrieben haben. Oder du würdest das Vertrauen von engeren Freunden benutzen, also dich so auf diese soziale Ressourcen verlassen und dass sie dir dabei helfen, dein Selbstvertrauen zu stärken. Ja. Vielleicht würdest du dir auch zusätzliche Lernmaterialien besorgen und eben mit den richtigen Werkzeugen und der notwendigen Unterstützung dann die Prüfung nicht nur bestehen, sondern danach auch gestärkt hervorgehen und widerstandsfähiger für diese Herausforderung das nächste Mal gewappnet sein, weil du eben die Werkzeuge hattest, damit umzugehen und dich dem gestellt hast, dieser Herausforderung.
Tabea, das ist ein Klassiker, wie man bei uns im Unternehmen sagen würde, ein Learning.
Ja,
fürs nächste genau. Mal.
Und das eben so ein Beispiel, wie man jetzt damit umgeht, wenn was Schwieriges auf einen zukommt, eben in dem Fall eine Stressquelle.
Mhm.
Und man hat es ja dann auch viel in der Psychotherapie, weil da geht es eben darum, also Resilienz als innere Stärke zu verstehen, die Menschen eben in einem unterschiedlichen Ausmaß haben, also da ist nicht jeder gleich, um mit inneren und äußeren Belastungen umzugehen. Also es sind ja nicht immer nur äußere Dinge und erzählen dann auch Veränderungen dazu oder Schicksalsschläge und das ist dann eben auch ein zentraler Aspekt oft in der Psychotherapie. Und ich finde, was man auch noch sich gut merken kann, dass Resilienz so das Gegenteil von Verwundbarkeit ist.
Okay. Finde ich spannend.
Mhm.
Weil ich selber sagen würde, also du kannst resilient sein, du kannst verwundet sein, aber gleichzeitig resilient, beziehungsweise du kannst, wenn man das jetzt mal in diesem klassischen Sinnbild von, in Anführungszeichen, angegriffen und sich verteidigen sieht, du kannst ja trotzdem angegriffen werden, in Anführungszeichen, und dich parallel verteidigen.
Mhm.
Also ich würde das aus meiner Perspektive nicht necessarily als voneinander strikt zu trennen betrachten, sondern die Art und Weise, wie du dich halt schildest und wie du im Prinzip das abwehrst, was potenziell zur Verwundbarkeit führen könnte.
Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also eben, dass es darum geht, wenn jetzt ein belastender Faktor auf einen zukommt, dann kann man verwundet sein, aber die Art und Weise eben, erholt man sich dann davon oder was tut man, um damit umzugehen oder macht es einen runter und erholt man sich nicht davon.
Oder auch vielleicht das Grad, bis zu welchem du dich verwunden lässt, ist vielleicht auch nochmal entscheidend bzw. bezeichnend.
In dem Zusammenhang können wir vielleicht auch drauf eingehen, so ein paar Mythen. Was ist Resilienz nicht?
Mhm.
Also zum Beispiel, Resilienz bedeutet, keine Emotion zu zeigen. Und das ist falsch, weil resiliente Menschen durchaus diese negativen Emotionen wie Traurigkeit oder Angst spüren, aber in der Lage sind, diese Emotionen zu verarbeiten und konstruktiv damit umzugehen.
Mhm.
Und was auch ein Mythos ist, Resilienz ist angeboren. Und das stimmt nicht, das ist keine angeborene Eigenschaft. Sie kann geübt werden, also durch Erfahrungen, durch Lernen, gezielte Übungen. Und klar, manche Menschen sind eben von Natur aus anfälliger als andere oder haben eine Neigung zum Beispiel zur Depression. Das ist ja klar, dass wir auch immer einen genetischen Faktor haben. Aber das Gute ist eben, dass man da sich auch weiterentwickeln kann. Und da gehen wir auch noch drauf ein, wie können wir denn unsere Resilienz stärken. Und was auch ein Mythos ist, resiliente Menschen sind immer stark und unabhängig. Also beobachtet man ja manchmal ja so Leute, wo man denkt, woher nimmst du die Energie oder wie kannst du da so gut mit allem umgehen? Und das bedeutet nicht, dass sie immer stark und unabhängig sind, sondern dass resiliente Menschen wissen, wann sie Unterstützung brauchen und diese sich dann auch holen. Also zum Beispiel im Umfeld oder professionelle Hilfe. Also die Fähigkeit, auch Hilfe anzunehmen, ist eben auch eine Stärke und keine Schwäche.
Behind the scenes vor allem auch, ne? Weil es gibt ja auch die Außenwirkung, wie jemand wirkt und wie jemand vielleicht auch mit gewissen äußerlichen Faktoren umgeht. Und da hast du halt genau solche Sachen wie, ne, hinter geschlossenen Türen, was macht eine Person, um wirklich resilient zu sein oder auch zu wirken?
Ja, voll.
Framing.
Und auch wichtig, Resilienz bedeutet, schnell zum Normal zurückzukehren. Also so nach einem Schicksalsschlag, dass man sagt, ja, resiliente Menschen, die sind bestimmt gleich wieder on track. Hm. Und das ist auch nicht unbedingt wahr. Also Resilienz kann einfach viel Zeit brauchen. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückzukehren, sondern dass man eben einen Weg findet, um mit der Veränderung umzugehen und sich dann langfristig anzupassen.
Mhm.
Und
spannend.
Auch noch als letzter Punkt, so wer resilient ist, erlebt keinen Stress oder Leid.
Mhm.
Und das hatten wir vielleicht auch vorhin so ein bisschen mit dieser Verwundbarkeit, je nachdem, wie man es definiert. Und resiliente Menschen erleben aber genauso den Stress und die Schwierigkeiten. Aber sie haben eben die Werkzeuge und die Strategien entwickelt, um mit diesen Herausforderungen umzugehen und sich davon zu erholen. Das ist so der springende Punkt. Und wie ist es so bei dir? Also wenn du irgendwie eine Krise oder eine Belastung hast, oder hat es in der Vergangenheit, wie bist du so damit umgegangen?
Gute Frage. Es ist wirklich eine sehr gute Frage, weil ich gerade in der Situation auch stecke, beziehungsweise die letzten Wochen gesteckt habe, wo ich sehr viel Resilienz aufzeigen musste. Ich bin offen und ehrlich, ich würde mich in einem Mittelfeld einordnen. Also ich glaube, ich kann gut performen, in Anführungszeichen. Und mit Performance meine ich resilient wirken nach außen hin. Weil für mich ist, also es gibt für mich gewisse Kontexte, ne, beispielsweise auf der Arbeit oder irgendwie in Anführungszeichen der Öffentlichkeit etc. I have to perform, the show must go on. Ne? Das ist so ein bisschen der Approach, den ich auch mitgegeben habe oder bekommen habe von zu Hause. Außenwirkung ist wichtig. Deswegen, ich glaube, ich kann sehr resilient wirken. Ich bin aber gleichzeitig auch ein sehr starker Perfektionist und ich stresse mich auch sehr stark. Also so richtig resilient gegenüber Stress, aber auch, ne, wenn ich nicht nur Proponents habe, also nicht nur Befürworter habe, sondern vielleicht auch irgendwo Opponents, also Menschen, die mir gegenüber eine gewisse Missgunst haben oder vielleicht einfach nicht meine größten Befürworter sind, dass ich mich dagegen ganz gut stemmen kann, aber ich bin auch ein Mensch, der sehr sensibel ist und irgendwo nimmt es mich dann schon auch mit. Ne? Also davon komplett abkapseln kann ich mich nicht.
Mhm. Aber das ist ja eben auch das, dass du nicht betroffen sein sollst, sondern dass du sagst, okay, ich bin betroffen, aber ich kann mich da durch die und die Technik davon erholen und es hält mich jetzt nicht 10 Nächte wach, zum Beispiel.
Genau. Also was ich versuche, Herausforderungen zu relativieren irgendwo, beziehungsweise diese Situation zu relativieren. Ich mache mir sehr viele Gedanken über diese Situation und ich zerkaue sie in meinem Kopf. Um vielleicht auch Motivationen und Intentionen anderer Leute oder der Umstände zu verstehen. Also ich versuche in solchen Kontexten die Situation zu erfassen und zu verstehen und für mich dann vielleicht gewisse Rückschlüsse auch zu bilden. Wie beispielsweise, hat diese ganze Situation gerade was mit mir zu tun oder hat das gerade was mit der Lage und der Situation der anderen Person zu tun. Ne?
Mhm.
Also jetzt in einer Konfliktsituation mit einer anderen Person. Ich versuche mich auch weitestgehend, weil ich das früher nicht so gut konnte, persönlich von Situationen zu distanzieren. Also wenn ich jetzt einen Konflikt auf der Arbeit habe oder whatever, dass ich versuche, das nicht mit nach Hause zu nehmen. Ne? Also es gibt ja Leute, und da will ich mich mit einschließen bis zu einem gewissen Grad. Die beschäftigt es dann halt auch noch beim Abendbrot. Ne? Und irgendwo musst du auch sagen, so aus Selbstschutz, okay, ich lasse mich davon jetzt vielleicht irgendwie während der Arbeit stressen, aber zu Hause bin ich der Resilient. Du, was nach 18 Uhr, 19 Uhr passiert, ne?
Ja.
Blocke ich ab.
Das ist aber auch gut und gesund. Also wir haben da auch mal so beim Coaching diese Technik gelernt, weil gerade so im Therapieumfeld und so ist ja immer sehr riskant, sage ich mal, das nicht mit nach Hause zu nehmen. Oder ich persönlich tendiere auch dazu. Aber da kann man sich dann vorstellen, man hätte so einen imaginären Rucksack und den lädt man dann vor der Türe ab. Also dass das praktisch dann an dem Arbeitsplatz bleibt. Oder das ist ja dann oft auch, wenn man so einen weißen Kittel anhat, dann hast du, oder allgemein Arbeitskleidung einfach, dann schafft es auch manchmal diese Distanz, dass man das halt so ablegt und sagt, okay, jetzt bleibt es da und ich kümmere mich morgen wieder drum. Mhm. Also ja, auf jeden Fall auch hilfreiche Sachen, die du beschrieben hast.
Das ist ja auch so ein bisschen diese verhaltensbezogene Flexibilität, wie ich finde, ne? Also, dass du sagst, okay, alles klar, und nur weil man gewisse Dinge für sich in Anführungszeichen ablehnt oder ablegt, heißt es ja nicht, dass man sie nicht ernst nimmt, ne? Mhm. Du kannst ja Situationen extrem ernst nehmen und du kannst dich auch challengen lassen von Situationen, aber du musst auch irgendwo flexibel bleiben und du musst auch irgendwo dir überlegen, was kostet es mich gerade? Und the cost of my sanity? No, 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 no.
Ne? Absolut. Also da auch so Selbstfürsorge als Schlagwort. Sorry. Vielleicht in dem Zusammenhang gehen wir mal kurz auf die sogenannten 7 Säulen der Resilienz ein.
Cool. Gerne.
Da gehört unter anderem Optimismus dazu. Also eben die Überzeugung, ich kann die Herausforderungen und Krisen bewältigen und dass man daran glaubt, okay, die Situation kann sich zum Besseren wenden. Dann Akzeptanz, das ist dann die Fähigkeit, die Situation und die Realität so anzunehmen, wie sie jetzt ist, ohne den Wunsch nach einer anderen Vergangenheit oder dass die gegenwärtige Lage anders ist. Das finde ich auch sehr schwierig. In der Therapie gibt es dann auch sowas wie die radikale Akzeptanz. Mhm. Anderes Thema auf jeden Fall, so von wegen, ich nehme das jetzt an, ich kann nichts mehr tun. Dann Lösungsorientierung, also der Fokus auf das, was man selbst tun kann, um die Probleme zu bewältigen oder die Situation zu verbessern, anstatt sich von diesen Schwierigkeiten überwältigen zu lassen. Also, dass man so kreative Lösungen auch findet für das Problem. Mhm. Auch ein wichtiger Punkt, die Opferrolle verlassen. Mhm. Also dieser bewusste Schritt, sich nicht in so einer passiven Haltung zu befinden, voll Selbstmitleid, sondern dass man Verantwortung für die eigenen Handlungsmöglichkeiten anerkennt und dann auch versucht, aktiv danach zu schauen. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch oft nicht leicht. In dem Zusammenhang eben auch Verantwortung übernehmen ist eine Säule, also die Bereitschaft dafür, dass man die eigenen Entscheidungen trifft und die Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt. Dann, was wir auch schon angesprochen haben, Netzwerkorientierung, also im Prinzip die Fähigkeit, soziale Unterstützung zu suchen und auch diese Beziehungen zu pflegen, weil ein soziales Netzwerk eben in so Krisenzeiten natürlich sehr viel Halt geben kann, also wenn man weiß, man ist nicht alleine. Und die letzte Säule ist die Zukunftsplanung, also die Fähigkeit, nicht nur in der Gegenwart zu verweilen, was jetzt sehr nicht achtsam klingt, mal an der Stelle mal so rum, aber da geht es eben darum, dass man die Zukunft aktiv auch plant und gestaltet und dann halt auch so positive Zukunftsziele setzt, die aber auch realistisch sind. Das heißt, da hat man den Fokus dann ja auch wieder auf Lösungsmöglichkeiten, als in diesem negativen Zustand zu verweilen. Also so ist das gemeint. Und ja, du hast ja auch schon so ein paar Sachen integriert bei dir, also von den Säulen, finde ich jetzt. Also gerade auch so Netzwerkorientierung. Du hast jetzt auch vorhin gesagt, deine beste Freundin ist gerade zu Besuch.
Ja, ach du, total. Ich finde, also ich finde es super spannend. Ich finde die Säulen super spannend. Ich sehe die Säulen auch visuell vor mir. Ne? Ich habe in Krisensituationen halt auch für mich einfach gelernt, du verabredest dich, du lenkst dich ab, du umzingelst dich von Leuten, die dir gut tun, die dir irgendwie auch einen gewissen Halt geben, mit denen du über diese Situation sprechen kannst, etc. In einer konstruktiven und lösungsorientierten Zwinker Art und Weise. Ja, voll. Love it. Gibt's noch weitere Tipps, wie man im Alltag resilient werden kann? Hast du da irgendwie, do you have any points?
Ja, also wenn wir uns jetzt diese 7 Säulen anschauen, dann zum Beispiel für Optimismus kann ich das Tagebuch der positiven Ereignisse empfehlen. Das heißt, man schreibt zu jedem Abend 3 positive Dinge auf, die jetzt, die an dem Tag widerfahren sind. Und es ist auch egal, wie klein die erscheinen. Aber es geht darum, das Gehirn sozusagen zu trainieren, aufs Positive zu achten. Also das wird immer auch ganz oft eingesetzt in der positiven Psychologie. Dann mentale Stimulation, das heißt, sich eine erfolgreiche Lösung des Problems so lebhaft wie möglich vorzustellen. Also diesen positiven Ausgang zu visualisieren, weil das eben Klarheit und Vertrauen schaffen kann, dass du es bewältigen kannst. Ich habe schon manchmal gelesen, man soll sich dann eben vorstellen, zum Beispiel bei einem Vortrag, dass alle den Vortrag toll finden und wie gut es läuft. Und dem stehe ich kritisch gegenüber, weil das ist so, was ich als toxische positive Psychologie ansehe, dass sozusagen alles rosarot sein wird. Und das ist ja nicht der springende Punkt, sondern dass man sagt, okay, auch wenn das und das passiert, ist das jetzt nicht das Ende der Welt. Oder auch wenn ich mich verspreche, dann werden das vielleicht gar nicht alle merken. Oder wenn es alle merken, okay, so what, werde ich jetzt nicht eine Note abgezogen bekommen. Also ich finde, das muss man immer so ein bisschen realistisch betrachten, weißt du, was ich meine? Also so blinder Optimismus finde ich jetzt auch ein bisschen gefährlich. Und ein weiterer Tipp ist, eine soziale Kontaktliste zu erstellen. Also, dass man zum Beispiel sich eine Tabelle machen kann und dann das einteilt in emotional, beruflich, praktisch und dann hinschreibt, auf welche Personen man sich besonders verlassen kann. Also eben zum Beispiel emotional gesehen kann ich mich auf XY verlassen, im Beruf auf die und die Person. Und dann diese Kontakte auch zu pflegen. Das wären mal so ein paar Tipps. Und du hast ja vorhin auch schon einiges angesprochen an deinen Bewältigungsstrategien, die man mitnehmen kann. Hast du da noch was dazu? Oder sollen wir auf Ressourcen eingehen?
Lass uns gerne mal, dadurch, dass du vorhin von Ressourcen auch schon gesprochen hast und du hattest ja, glaube ich, schon interne und externe Ressourcen angesprochen, darüber würde ich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen was lernen.
Okay, also Ressourcen auch ganz, ganz wichtig im Therapiekontext auch. Also erstmal vielleicht eine kurze Definition. Unter Ressourcen versteht man im Stressgeschehen alle Faktoren, auf die eine Person zurückgreifen kann, um den Umgang mit einer bedrohlichen Situation zu erleichtern. Und Ressourcen können jetzt verschiedenster Art sein. Also es können Fähigkeiten sein oder Wissen, Strategien, eben auch das soziale Netzwerk oder auch Materielles. Und interne Ressourcen ist zum Beispiel Selbstwirksamkeit. Also von wegen, ich kann es schaffen, ich selbst kann was bewirken. Oder Selbstvertrauen, worüber wir auch noch eine Folge haben. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und so weiter. Und externe Ressourcen, eben sowas wie Freundesgruppen, stabiles Netzwerk oder auch professionelle Unterstützung, also eben zum Psychologen gehen zum Beispiel oder sich Beratung zu holen, was wir ja vorhin auch gehört haben, dass das eine der Säulen auch ist oder dass resiliente Menschen auch wissen, wann sie Hilfe von außen annehmen sollten. Und was sind so deine internen und externen Ressourcen?
Also im Studium hat mir, ich muss mal ganz kurz überlegen, wie ich es in intern und extern ausplitte. Intern hat mir immer sehr stark geholfen, Selbstvertrauen zu haben, tatsächlich. Hat und tut es, also immer noch. Ich glaube, das ist etwas, was man sich auch irgendwie, auch nach dem Studium, ne? Ich bin ja mittlerweile berufstätig. I can always recommend trusting yourself, aber auch vielleicht eine gewisse Visualisierung der Krise. Ich hatte ja schon mal von der Nuss. Ich habe irgendwann mal bei einer Konferenz eine Haselnuss mitbekommen. Ne? Also, dass du im Prinzip eine Krise visualisieren kannst, vielleicht auch vergegenständlichst und sagst, ne, die setze ich jetzt in Perspektive. Wie klein sie ist, wie weit man vielleicht von ihr wegsteht auch, beziehungsweise wenn man sie in der Hand hält und in der Faust verschließt, dass man sie irgendwie im Griff hat. Also das ist vielleicht so eine interne Umgangsformen, um mit Stress und Krisen umzugehen. Dann natürlich tatsächlich seit unserer Folge Achtsamkeitsübungen. Mhm. Ne? Man beschäftigt sich mit sich selbst. Man gibt der Krise vielleicht auch weniger Raum in sich, ne? Dadurch, dass man sich selber auch verinnerlicht, who am I, what am I doing, wie was für eine Kapazität gebe ich auch diesen äußerlichen Umständen. Und extern natürlich solche Dinge wie mein soziales Netzwerk, du hast gerade schon gesagt, meine beste Freundin ist hier, das ist, ne, wir, klar, it's a nice trip to Paris, aber irgendwo stehen wir uns auch in jeder Lebenslage bei und auch gestern Abend hatten wir wieder super, super spannende und wachstumserregende Gespräche, die sich über die nächsten 2 Tage noch stretchen werden. That's the two of us. We go happy and we go clappy, but we also go very deep. Und ne, obwohl sie jünger ist, die ist 1,5 Jahre jünger als ich, aber ich habe das Gefühl manchmal, das ist so dieser klassische Mentor von, ne, diese ganzen Serien und Sendungen, wo du halt so eine Person hast, die mit so viel Weisheit erfüllt ist, und das ist für mich einfach meine beste Freundin.
Ja, das nicht so aufs Alter ankommt.
Ja, ja, genau, so. Total. Ja. Nee, ich kann so viel von ihr lernen. Das ist wirklich, it's crazy.
Oh, das ist schön. Ja. Guck, das ist, schreib's in dein Erfolg- oder Dankbarkeitstagebuch.
Yes, mentally.
Ja.
Mentally. und natürlich auch früher, ne, dadurch, dass ich auch eine Therapie wahrgenommen habe, die Therapie, um mir einfach einen objektiven und psychologischen Framework zu geben.
Ja, absolut. Das ist echt wichtig. Deswegen betonen wir hier die Therapie auch so oft und können unsere Therapiefolge auch empfehlen, wenn man nicht genau weiß, wo man da anfangen soll und was es da alles gibt. Genau, also jetzt haben wir ja schon einiges zusammengetragen, wie man seine Ressourcen stärken oder aufbauen kann. Damit zusammenhängt auch die Selbstfürsorge. Also es sind halt wirklich so Basics, aber wie Schlaf, Ernährung, weil wenn das nicht läuft, also wenn diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind und man nicht in so einem guten Gleichgewicht ist, dann ist natürlich auch die Stressanfälligkeit höher, ne? Oder dann ist es schwerer, sage ich mal, resilient zu sein und mit äußeren Problemen und Stressquellen umzugehen, wenn da schon so ein Ungleichgewicht besteht. Deswegen Selbstfürsorge. Genau, also dass man seine Erfolge eben visualisiert, das hat man auch oft als Ressourcenübung, dass man sagt, was ist denn in deinem Leben gut gelaufen, was hast du denn schon gemeistert, welche Herausforderungen. Und wir haben es auch schon wieder erwähnt, Achtsamkeit, und zwar aus dem Grund, dass man Stress dabei abbaut und somit auch gestärkter mit Herausforderungen umgehen kann. Also da wieder Entspannung, ihr merkt, warum das so wichtig ist und wo das überall mit zusammenhängt.
Tabea, und jetzt nochmal short and simple. Wie stärke ich meine Resilienz und meine Ressourcen im Studium?
Mhm. Also um Resilienz und Ressourcen unter anderem im Studium zu stärken, kannst du positives Denken und deine Selbstwirksamkeit fördern, Stressbewältigungstechniken wie Achtsamkeit anwenden und dein Zeitmanagement verbessern. Selbstfürsorge ist ebenfalls wichtig und nutze auch soziale Unterstützung von Freunden und Familie, professionelle Angebote wie Beratungsstellen und zusätzliche Lernressourcen, um dich gut vorzubereiten und Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Und auf dem Barmer Campus Coach gibt es da auch wieder hilfreiche Hinweise und Erläuterungen. Und die Links, wie immer, sind in den Shownotes.
Perfekt. Tabea, I have bad news.
Ja.
Schüsseldorf kann ich ja jetzt nicht mehr sagen.
Ach ja, du musst dir was Neues überlegen. Irgendwas mit Le Tour Eiffel oder so.
Ich habe mir gerade eben spontan, das ist kompletter Quark, aber ich verparise mich.
Finde ich schön.
Oh nee. Nee, das müssen wir noch mal ein bisschen feilen.
Doch, das finde ich schön. Ich finde, das irgendwie gibt es so ein weihnachtliches Gefühl. Kann ich nicht erklären, aber das Wort.
Das soll an, ich verpisse mich an den.
Ja, aber jetzt lass doch mein positives Framing
okay, okay,
davon.
Okay. I'll give you this one.
Jetzt ruinierst doch nicht gleich. Ja, auf jeden Fall vielen Dank.
Ich habe dir zu danken.
Und wir sehen uns bei unserer Selbstwertgefühl-Folge wieder.
Ich freue mich.
Au revoir. Ich mich auch. Bis dann. Viel Spaß im regnerischen Paris.
Oh.
Au revoir.
Au revoir.
Das war Studium und Mental Health. Ein Podcast des Barmer Campus Coach, einem Präventionsprogramm der Barmer.